Deutschlandfunk Kultur. Religionen.
Die Fastenzeit ist eine gute Zeit, sich auch mal mit Transzendenz zu beschäftigen. Fasten, da sind sich die Wissenschaftlerinnen ja einig, kann nach ein paar Tagen Gefühle innerer Harmonie oder Transzendenz wecken und verstärken. Gerade bei der Transzendenz, also beim Überschreiten der menschlichen Grenzen von Erfahrung und Bewusstsein, sieht's aber in der Gegenwart eher schlecht aus. Weite Teile unserer Gesellschaft haben für so etwas überhaupt keine Zeit mehr, wollen nicht oder vielleicht können sie auch nicht. Gegen diesen Trend schreibt die Religionspublizistin Renata Schmidt-Kunz an. Ihr Buch heißt Himmlisch frei, warum wir wieder mehr Transzendenz brauchen. Guten Tag, Frau Schmidt-Kunz.
Guten Tag, Herr Ricke.
Transzendenz erfahren ist ja schon mal per se eher schwierig. Es geht ja um etwas jenseits möglicher Erfahrung. Wie lösen Sie das denn?
Ich löse das so, dass ich sage, Transzendenz, das, was ich darunter verstehe, ist in erster Linie die Fähigkeit des Menschen, ein bestimmtes Denken zu praktizieren, nämlich das Denken über die empirisch wahrnehmbaren Grenzen hinaus. Also was sind jetzt empirisch wahrnehmbare Grenzen? Das ist also die Erdhaftigkeit, die wir haben. Ja, wir bewegen uns in einem dreidimensionalen Raum. Und ich sage, Transzendenz ist diese Fähigkeit zu sagen, ich kann nach oben denken, ich kann einen Himmel denken, ich kann Gott denken. Und das ist eigentlich die Grundlage dafür, überhaupt etwas, was sozusagen über das bloße Sein hinausgeht, eben denken zu können. Also zum Beispiel Utopien, ja, oder zum Beispiel alles, was jenseits, ich stelle das in Kontext mit politischen Vorgaben wie diesem scheußlichen Effizienzdenken, ja, alles lohnt sich nur mehr, was effizient ist. Und ich denke, alles das, was uns zu Menschen macht, ist etwas, was aus diesem Denken in die Transzendenz hineinkommt, also Freundschaft, Liebe, Hoffnung, Zugewandtheit, Mitmenschlichkeit, Empathie. Und das in der Tat, wie Sie es in der Anmoderation richtig gesagt haben, findet kaum mehr Platz in unserem Alltag, der sehr eben zielgerichtet effizienzgesteuert ist. Und dagegen wollte ich dieses Plädoyer, wenn Sie wollen, schreiben.
Wo grenzen Sie denn Transzendenz von Spiritualität ab?
Ja, Spiritualität ist eine Haltung zum Leben, würde ich sagen. Ein Mensch, der sagt, ich beschäftige mich, also ich übe, ich habe eine Praxis, ja, ich meditiere oder ich bete oder ich gehe in die Ruhe, in die Stille. Und Transzendenz ist einfach nur, ist insofern was anderes, als es eben gebunden ist an unsere Denkfähigkeit, das denken zu können. Also das sind einfach zwei verschiedene Kategorien. Transzendenz ist der Raum, in dem wir denken, ist diese Fähigkeit, das Höhere zu denken. Und Spiritualität ist eine Handlung und eine Haltung.
Uns ist möglicherweise was verloren gegangen in den letzten Jahrzehnten, denn die Erkenntnis, dass es mehr gibt als das irdische Sein, die hatte man ja auch mal in der Politik. Also ich denke zum Beispiel ans deutsche Grundgesetz, da gibt es einen Gottesbezug. Ich glaube aber auch, wenn wir heute über das Grundgesetz verhandeln würden, könnte man den nicht mehr so leicht hineinschreiben. Was ist denn da in den letzten 70 Jahren verloren gegangen?
Ja, das ist ein guter Punkt, den Sie ansprechen, diese rechtlichen Rahmenbedingungen unserer Gesellschaft, die ja auch zu bestimmten Übereinkünften führen oder geführt haben, zum Beispiel die Unantastbarkeit der Menschenrechte. Ich glaube, was verloren gegangen ist, ist eine gewisse Fähigkeit, Distanz einzulegen zwischen sich und dieser, wie Sloterdijk das nennt und ich das auch in meinem Buch zitiere, absolute Welt, also alles nur das, was jetzt hier ist. Distanz ist verloren gegangen. Wahrnehmung dafür, dass wir auch nur ein Lebewesen unter vielen anderen Lebewesen auf diesem Planeten sind. Ich glaube, dass uns auch der Respekt vor dem Unverfügbaren verloren gegangen ist. Wir leben in einer Zeit, wo alles jederzeit machbar, verfügbar, meins, jetzt, in dem Moment, will ich es haben, will ich es kriegen. In dieser Zeit leben wir und das macht die Distanz einzunehmen gegenüber diesem Planeten auch schwierig. Also wenn ich denke, dass mir alles jederzeit zur Verfügung steht, gehe ich über andere Menschen drüber, gehe ich über deren Rechte drüber auch und gehe ich auch über die Natur drüber. Und ich glaube, daher kommt auch eben dieses langsame Aufweichen von Dingen, die eigentlich ursprünglich sozusagen in der Menschheitsgeschichte als heilig betrachtet wurden. Also das Asylrecht zum Beispiel, ein heiliges Recht, ja.
Wo wir stehen durch dieses Effizienzdenken, das sehen wir jeden Tag. Klimakatastrophe, Profitstreben, Wohlstand auf Kosten anderer, jeder ist sich selbst der Nächste. Ja, wenn ich nur das mache, was mir gerade taugt, weil ich ja ganz allein auf der Welt bin, dann kann ich ja die Moral auch gleich bleiben lassen und ein bisschen bei Dostojewski nachgucken. Ne? Wenn Gott nicht existiert, ist alles erlaubt.
Ja, genau. Ich habe auch Hannah Arendt zitiert, die sagt, wenn wir allen Dingen einen Wert geben, also bemessen in einer Währung, dann verlieren sie ihren Wert. Und ich beobachte das ungefähr seit 15 Jahren, dass bestimmte Dinge, die früher einen Glanz hatten, wissen Sie, diesen Glanz der Unverfügbarkeit, diesen Glanz, dass man sich's, ich weiß nicht, erwünschen, erträumen, vielleicht auch erarbeiten, vielleicht auch erbitten muss, dass dieser Glanz von den Dingen verloren gegangen ist und dass sozusagen alles Materielle stumpf wurde. Ich habe lange als Religionsjournalistin gearbeitet, aber ich habe jetzt eine Sendereihe auf Österreich, Radio Österreich 1, eine Gesprächsreihe. Ich komme mit sehr vielen Menschen ins Gespräch und da merke ich, dass es auch anderen Menschen so geht, dass sie diesen Glanz des Wunderbaren, des Unerreichbaren, des zu Erhoffenden, dass ihnen dieser Glanz verloren gegangen ist und sie sich auch danach sehnen. Und wenn Sie mich fragen, wie gehört das jetzt oder gehört das überhaupt mit Religion zusammen, dann sage ich, die Religionen waren bisher die historischen Gefäße, in denen dieses Denken stattgefunden hat. Ja? Und die historischen Gefäße, das ist für mich ganz wichtig, haben eben oder sind auch unterworfen bestimmten Veränderungen. Und ich glaube, dass heute viele Menschen mit den Bildern, nicht die in den Religionen gezeigt, verwendet, angesprochen werden, nicht mehr viel anfangen können. Sie verstehen das nicht mehr. Weil unsere Zeit eine andere geworden ist, weil unsere Denkmöglichkeiten anders geworden sind, weil wir uns als Menschheit entwickelt haben. Und es war mir ein Bedürfnis, auch zum Ausdruck zu bringen, es gibt aber Denkmodelle, die könnt ihr noch mal regenerieren. Da gibt es etwas zu entdecken. Zum Beispiel zu sagen, wie kann ich diese Distanz zur dreidimensionalen Welt bekommen? Eben dadurch, dass ich sie einlege mit dem Gedanken, da ist etwas, das unverfügbar ist. Da kann ich nicht hin als Mensch. Da habe ich keinen Zugriff drauf. Und dann nimmt man vielleicht dann Distanz zur Welt ein, die es braucht, um sie nicht zu zerstören.
Können die Religionen denn überhaupt noch etwas tun im 21. Jahrhundert? Schauen wir uns um. Die katholische Kirche erlebt gerade eine Kernschmelze. Missbrauchsvorwürfe ganz massiv auch in der evangelischen Kirche. Im Namen Allahs, Krieg und Terror. Die Buddhisten in Myanmar metzeln die Muslims. Viel Vertrauen in die menschengemachte Religion kann man da doch gar nicht mehr haben.
Da haben Sie völlig recht. Das stimmt. Das geht auch vielen Menschen so. Wenn wir zum Beispiel von der Rückkehr der Religion sprechen, und das ist ein Diskurs, der im deutschen Sprachraum, aber nicht nur im deutschen Sprachraum, seit Anfang der 2000er Jahre wieder da ist. Stichwort Habermas, der sich da auch eingeschaltet hat damals. Diese Rückkehr der Religion wird ständig proklamiert. Ich frage mich immer nur, ja, welche Religion wollt ihr denn zurückhaben oder von welcher Rückkehr welcher Religion sprechen wir denn eigentlich? Und das, was wir heute unter Religion verstehen, wird oft sehr negativ konnotiert, wie Sie es schon gesagt haben. Und ich würde dafür plädieren, das Kinder nicht mit dem Bade auszuschütten. Denn immer hat es in allen Kirchen und in allen Religionen verschiedene Menschen gegeben, verschiedene Ansichten gegeben. Immer hat es, wenn ich es jetzt plakativ mache, hat es immer Menschen gegeben, die durch Religion herrschen wollten, ja, diese postulierte Unendlichkeit, in der Religion überhaupt erst Sinn macht, zu einer Endlichkeit gezwungen haben. Und es hat immer auch schon Menschen gegeben, die in einer Religion nach Erkenntnis gestrebt haben. Wir nennen das Mystik zum Beispiel. Gibt es fast in jeder Religion der Welt, gibt es einen mystischen Strang. Also das heißt, es ist jetzt sozusagen nicht unsere Fähigkeit des Denkens, die wir wegschmeißen sollten, sondern wir sollten das wegschmeißen, wo Religion benutzt wird, um das Leben von Menschen nicht zu verbessern, sondern zu verschlechtern. Und Krieg ist nun mal eine Verschlechterung gegenüber Frieden, zum Beispiel. Ja? Ausbeutung ist eine Verschlechterung gegenüber dem Planeten und den Menschen im Vergleich zu Bereicherung aller, zum Wohle aller. Also das ist, ich meine jetzt nicht Allah, den islamischen Gott, sondern ich meine Allah.
Schon klar.
Ja, ich wollte es nur sagen. Also das heißt, ich sehe Religion nicht negativ und ich beschreibe das auch in meinem Buch. Ich bin in einem evangelischen Pfarrhaus aufgewachsen und habe evangelische Theologie studiert und ich habe Religion nie als etwas Negatives wahrgenommen, sondern immer als etwas Befreiendes.
Und aber trotzdem sind Sie irgendwann mal aus der Kirche ausgetreten.
Und wieder eingetreten, 7 Jahre später auf den Tag genau. Und zwar, weil mir die, wie ich finde, in den letzten 10 Jahren zugenommene, zynische Art auf Menschen und Menschenleben, allein nur am Beispiel der Geflüchteten, aber auch am Beispiel von Umgang mit alten Menschen oder zum Beispiel am Beispiel der völligen Ignoranz unserer jungen Menschen gegenüber, denen wir mit diesem Satz, es gibt keine Alternativen zu diesem politischen Verhalten, in dem, jetzt muss man sagen, was ist dieses politische Verhalten, Streichung des Sozialstaates, Aufspaltung des Gemeinwohles, ja, Abbrechen von Solidarität mit schwachen, kranken, armen, jungen, alten, also eigentlich mit allen Menschen, ja, weil mir das so auf die Nerven gegangen ist, dieser Zynismus, dass ich das Bedürfnis hatte, dieser Gemeinschaft, in der ich groß geworden bin und die mir bestimmte Werte vermittelt hat, also zum Beispiel einen starken Wert von Solidarität, einen starken Wert von Respekt von Menschenrechten und anderen Menschen, dass ich der wieder angehören wollte. Das hat jetzt, ist schön, hat jetzt aber auch nicht ganz starkes Gewicht, aber es ist mir doch wichtig gewesen, einer Gemeinschaft anzugehören, die sagt, jeder Mensch hat einfach nur, weil er Mensch ist, das Recht, Würde und Rechte zu haben. Ja.
Ist die Umsetzung dieses Ziels nicht schon eine Utopie?
Natürlich, ohne Utopien hätten wir überhaupt nie die Kultur, in der wir heute leben, zumindest in Westeuropa, aber auch in allen anderen Ländern der Welt, ohne Utopie zu denken, ohne zu denken, ohne über das, was jetzt gerade ist, hinauszudenken, gäbe es überhaupt keine Kultur. Wir hätten uns als Menschheit überhaupt nicht entwickelt. Ich habe auch ein paar Beispiele in meinem Buch gebracht. Ich sage mal eins, das aus nicht so ferner Vergangenheit stammt, die amerikanische Bürgerrechtsbewegung, Martin Luther King, Dr. Martin Luther King, ein baptistischer Pfarrer. I have a dream. Ich habe einen Traum, dass diese Gesellschaft eines Tages anders wird. Und dass wir diesen Traum denken können, das ist eben die große Fähigkeit des Menschen. Und in einer Welt, wo es immer nur heißt, was kostet das, können wir das bezahlen, wer bezahlt das? Und wir gleichzeitig wissen, dass eine ganz kleine Gruppe von Menschen ganz, ganz, ganz viel besitzen und uns mit dieser Frage quälen, ja, wer soll denn das bezahlen? Ich glaube, in so einer Welt wäre es gut, nicht zu eskapieren, also sich sozusagen in irgendwelche Träumereien zu flüchten und vor der Gegenwart zu fliehen, sondern zu sagen, es gibt Vorbilder und wir müssen jetzt aufstehen und kämpfen. Das glaube ich schon.
Renata Schmidt-Kunz, Ihr Buch heißt Himmlisch frei, warum wir wieder mehr Transzendenz brauchen. Vielen Dank, Frau Schmidt-Kunz.
Danke, Herr Ricke.